Naja, einerseits hast du das jetzt in deiner Einleitung ja angesprochen. Also ich glaube schon, dass so der unmittelbare Auslöser für dieses Interesse an oder wiedergewonnene Interesse an der Klassenpolitik darin zu finden ist, dass man den Eindruck hat, dass viele Teile der Arbeiterklasse sich der politischen Rechten zuwenden. Und da gibt es durchaus so eine Art Panikreaktion, glaube ich, in Teilen der Linken, wo, weil ja doch irgendwo es immer noch so mitgeschwungen ist, als wären die Arbeiter und Arbeiterinnen ja das traditionelle Klientel linker Politik. So, das ist das eine. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht nur auf so eine defensive Reaktion zu reduzieren. Ich glaube, was sich schon dann natürlich gleichzeitig entwickelt hat in den letzten Jahren oder abgezeichnet hat in den letzten Jahren, ist ja eine Verschärfung der Klassengegensätze. Also Stichwort Neoliberalismus, Abbau des Wohlfahrtsstaates, Finanzkrise 2008 und die Folgen. Also es gibt mehr offensichtliche Armut, es gibt mehr Existenzängste, die Scheren zwischen Arm und Reich werden größer und dadurch wird auch diese Klassenfrage, denke ich, allgemein wieder dringlicher. Also ich glaube, es ist eine Kombination dieser zwei Aspekte.
Jetzt ist es ja so, dass wir das sehen können, dass eigentlich sich die Linke nicht zum ersten Mal neu dem Proletariat quasi zuwendet. Also diese Neuentdeckung dieser Klassenfrage, die ist ja immer schon mal passiert. Das ist vielleicht so eine Art von Zyklus auch, also von Zyklen, wo die Linke die Klasse wiederentdeckt. Also wir haben da als historischen Ausgangspunkt natürlich die Arbeiterbewegung, wo klar natürlich sozusagen Proletarisierte der Träger der Bewegung gewesen sind und ihre sozusagen Verhältnisse, Reproduktionsverhältnisse thematisiert haben. Das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal eine abgebrochene Tradition. Dann gibt es eine Wiederentdeckung der Klasse aus der 68er-Bewegung heraus. Da hat man ja bald festgestellt, okay, von dem studentischen Standpunkt alleine sozusagen, damit kommt man, oder da wenn man sich so ausrichtet, dann hat man auch bestimmte Grenzen als Bewegung. Deswegen gibt es dann die Bewegung hinein in die Betriebe zum Beispiel. Dann die 80er Jahre, wo ja der Abschied vom Proletariat wieder verkündet wurde. Und jetzt haben wir quasi wieder die Wiederentdeckung der Klasse. Das scheint ja, als ob die Linke ja so ein äußerst unsicheres Verhältnis zur Klasse hat. Also das ist keineswegs eine eindeutige Positionierung, die wir da sozusagen auch in der Geschichte sehen können. Und das ist auch nicht eine eindeutige Positionierung von sich selber sozusagen, wie man sich in den Klassenverhältnissen verortet. Woher kommt deines Erachtens vielleicht diese Unsicherheit? Also wie kann man sich das vielleicht erklären, dass diese Frage in Zyklen immer wieder neu bearbeitet wird?
Ja, also ich glaube, die Unsicherheit, die du ansprichst, wenn man das jetzt historisch wirklich so aufrollt, tritt ja vor allen Dingen noch, eben du hast es angesprochen, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Und ich denke, dass da wiederum verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Also erstens ist natürlich gerade im deutschsprachigen Raum durch die Erfahrung des Nationalsozialismus, also diese gewissermaßen Sicherheit der Arbeiterklasse als revolutionäres linkes Subjekt verloren gegangen. Dann haben sie natürlich auch aufgrund der Kriegserfahrung und Faschismus, jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, die traditionellen Organisationsformen, also sind die traditionellen Organisationsformen der Arbeiterklasse zerschlagen worden, also diese sehr stark identitär bestimmte Arbeiterbewegung der 20er und 30er Jahre hat sie in der Form nicht mehr gegeben. Dann natürlich extreme Umwälzungen in den Klassenverhältnissen West- und Nordeuropas im Allgemeinen, also einen gewissen gesellschaftlichen Aufstieg auch, stärkere ökonomische Sicherheit im Zuge eines Wirtschaftsbooms der 50er und 60er Jahre. Und dadurch, glaube ich, ist diese ganze Kategorie auch gewissermaßen empirisch undeutlicher geworden und gleichzeitig aber im ideologischen Apparat der Linken ja doch immer noch wesentlicher Referenzpunkt. Und ich glaube, aus diesen Konflikten heraus hat sich das, was du hier als Unsicherheit bezeichnet hast, ist das zu einem Kennzeichen letztlich linker Politik geworden und auch eine Ursache für diese zyklischen Bewegungen, die du angesprochen hast.
Wenn wir von dieser Unsicherheit sprechen, dann ist das ja vielleicht auch eine Unsicherheit in dem, was eigentlich das bedeutet, wenn man von Klasse spricht. Vielleicht können wir das sozusagen an der Stelle, bevor wir sozusagen weiterschrauben, auch in die Gegenwart schauen, vielleicht kurz zusammen besprechen, was das eigentlich heißt, wenn man von Klasse spricht. Du musst da jetzt keine druckreife Definition geben oder keine vollständige Definition geben oder so, aber das fände ich interessant, sozusagen ja so eine Idee davon zu bekommen, was ist eigentlich der analytische Gehalt vielleicht auch, wenn man von Klasse spricht.
Ja, also das ist ja wirklich ein komplexes Problem. Es ist ja interessant, dass viele Leute, die dann versuchen, so die richtige Antwort auf diese Frage im Marxismus und in Originaltexten zu finden, auch sehr schnell oft an ihre Grenze stoßen, weil das da auch nicht zwangsläufig also so genau definiert ist. Und im Laufe der Geschichte spielen dann natürlich alle möglichen Faktoren rein. Also es gibt so eben streng ökonomische Definitionen, es gibt stärker kulturell orientierte ideologische Aspekte spielen da rein. Also ich kann jetzt da wirklich, es klingt manchmal wie so eine billige Ausrede, aber ich kann es da wirklich nur so, also meine persönliche Perspektive reinbringen, wo ich finde, dass der Klassenbegriff sowohl analytisch Sinn macht, als auch dann politisch von Bedeutung ist. Und ich würde einfach sagen, dass es damit zu tun hat, dass es unterschiedliche, also in kapitalistischen Gesellschaften, unterschiedliche Bevölkerungsschichten gibt, die sich wesentlich darüber definieren, wie stark oder wie wenig stark ihr Zugang zu ökonomischen Ressourcen und politischer Macht ist. Und auf der Basis würde ich sagen, kann man grob von vier Klassen oder Schichten sprechen. Also es gibt halt eine Oberschicht, also Leute, ganz einfach gesagt, die halt viel Geld haben, die starken Einfluss nehmen können auf öffentlichen Diskurs, Debatte, Medien und so weiter, eine politische Herrschaftsklasse. Dann gibt es eine Klasse, die so im Allgemeinen halt als Mittelstand oder als Mittelschicht bezeichnet wird, die gewisse Verwaltungsaufgaben für die herrschende Klasse übernimmt, beziehungsweise dafür sorgt, dass dieser Klasse auch Profite zufließen. Also das reicht dann von Beamten, Akademikern zu Geschäftsleuten und so. Diese Klasse wird dann quasi für ihre Aufgaben entlohnt in Form bestimmter Privilegien, also relativer ökonomischer Sicherheit, relativ gutem Einkommen. Ja, und dann gibt es eine sehr breite Klasse von Menschen, die eben abhängig vom Verkauf ihrer Arbeitskraft sind, also lohnabhängig sind, bedeutend und in immer mehr zunehmenden Massen im Neoliberalismus unter sogenannten prekären Verhältnissen leben, also mit zunehmend unsicheren Anstellungsverhältnissen, unsicheren Einkommensverhältnissen, relativ geringen sozialen Status haben, relativ wenig Einfluss auch auf politische Entscheidungen. Und dazu würde ich dann doch noch sagen, auch weil das meines Erachtens im Boxen begriffen ist, eine Unterschicht von Leuten, die am untersten Rande oder gar außerhalb so dieser Klassengesellschaft existieren. Also dazu gehören Gefängnisinsassen, Obdachlose, Menschen, die in europäischen Ländern ohne Papiere leben und so weiter. Also so würde sich für mich, kurz gesagt, eine Klassengesellschaft darstellen.
Was ja schon mal interessant ist, weil man ja sozusagen dann gleich feststellt, okay, diese zwei polaren Klassen oder so, das ist vielleicht eine Zuspitzung oder Tendenz, die es in verschiedenen Beschreibungen gibt, aber eigentlich tauchen immer mehrere Klassen oder zumindest Klassensegmente dann in diesen Beschreibungen ja mit auf. Jetzt können wir feststellen, dass es vermehrt eine Rückwendung oder wieder Zuwendung zur Klasse gibt, dass es eine Auseinandersetzung mit diesen Themen gibt. Gleichwohl ist das eine Sache, die keineswegs unumstritten ist. Und ich glaube, dass da vor allem auch immer noch Diskurse aus den 80er Jahren mitschwingen. Also da gibt es ja dieses ganz berühmte Buch von diesem Soziologen André Gors, das eben 1980 erschienen ist, Abschied vom Proletariat. Und da sind ja Thesen, die aus dieser Richtung kommen, die heißen dann, ja, wir leben in einem postindustriellen Zeitalter. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Dienstleistung die vorrangige Arbeitsform ist, wenn nicht gar von einem Ende der Arbeitsgesellschaft die Rede ist. Und das heißt, auf jeden Fall, was in ganz vielen Diskussionen eben mitschwingt, so bekomme ich das auch immer wieder mit, wenn ich mit Leuten darüber rede, dass die Rede von der Klassengesellschaft eigentlich als veraltet angesehen wird. Wenn man sich heute jetzt trotzdem auf Klasse bezieht, dann muss man demgegenüber ja erstmal argumentieren und muss man zeigen, okay, nee, wir leben doch in einer Klassengesellschaft. Gleichzeitig muss man sagen, okay, gegenüber dem 19. Jahrhundert und auch gegenüber dem 20. Jahrhundert hat sich diese Gesellschaft ja schon nicht unerheblich verändert und auch sozusagen, was jetzt den Gestalt dieser Klasse oder dieser Klassen halt irgendwie anbelangt. Wie kann man denn einen Klassenbegriff fassen, der genau diese Veränderung vielleicht der letzten Jahrzehnte auch mit einbezieht?
Du hast jetzt sehr, sehr viel angeschnitten in deinem Kommentar/Frage. Ich werde versuchen, aber ein paar Sachen dazu zu sagen. Also, so Interventionen wie zum Beispiel das von dir angesprochene Buch oder ähnliche Debatten in den 80er Jahren. Also das hat natürlich alles als seinen Sinn und seine Bedeutung gehabt. Es ist ja wesentlich auch darum gegangen, eben bestimmte Veränderungen in der Klassengesellschaft oder jetzt nehme ich das Wort Klasse weg, Veränderungen einfach in gesellschaftliche Veränderungen in Westeuropa, West-Nordeuropa zu beschreiben und gerade so der Übergang von einer Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft und so, also da gibt es ja empirische Grundlagen dafür. Insofern haben alle diese Debatten natürlich eine Rolle gespielt. Gleichzeitig zu sagen, dass also Klassengesellschaft verschwunden ist, was meines Erachtens dann manchmal ein bisschen eine verkürzte Interpretation bestimmter solcher Debatten war, beziehungsweise man hat da gewisse polemische Formulierungen vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Also das ist ja insofern, sage ich jetzt mal, Quatsch, als dass solange Kapitalismus existiert, existiert auch Klassengesellschaft. Ich glaube, die zwei wesentlichen Aspekte, die sich verschoben haben, so in den letzten Jahrzehnten, ist erstens, dass der industrielle Charakter outgesourced worden ist. Also es gibt ja noch bevor Industrieproletariat, das auch die Waren produziert, die hier bei uns konsumiert werden. Nur trifft man halt diese Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mehr in der Früh und am Abend im Bus, sondern die gibt es halt in das, was man früher als dritte Welt bezeichnet hat, heute der globale Süden. Also die sind halt in Asien und in Afrika im Wesentlichen. Zweitens hat es natürlich auch bei uns immer eine ganz klar, also ganz klar gemäß meiner vorher also dargelegten Definition, aber ich glaube der meisten Definitionen von Klasse, hat es ja immer eine Arbeiterklasse auch in unserer Gesellschaft gegeben, die aber halt nicht diesem traditionellen Bild des männlichen Industriearbeiters notwendigerweise entspricht. Aber ich meine, es wird bei uns seit jeher geputzt, es werden seit jeher Leute gepflegt, es werden seit jeher Leute transportiert, es werden in zunehmendem Maße Sachen geliefert. Also das sind ja letztlich alles klassische Tätigkeiten von Arbeiter und Arbeiterinnen, die immer ausgeführt worden sind und dann nach wie vor ausgeführt werden. Eine aktualisierte Klassenpolitik oder Klassenanalyse nimmt natürlich auf diese Aspekte Hinsicht. Und dann kommt natürlich noch ein zweiter Aspekt dazu, der in deiner Frage, in deinem Kommentar so angedeutet worden ist. Also im Zuge auch so dieser Kritik des traditionellen Klassenverständnisses der Linken in den 90er Jahren, also auch gerade so im Bereich so postmoderner, poststrukturalistischer Ideenbildung, sind ja auch sehr wichtige Sachen passiert, nämlich, dass man darauf hingewiesen hat, dass es in dieser Arbeiterklasse auch starke Widersprüche und Konflikte gibt, also vor allen Dingen, was patriarchale Strukturen betrifft, was Rassismus betrifft und so weiter. Das hat zu einer sehr starken Differenzierung auch der Analyse des Klassenbegriffes geführt, beziehungsweise bedauerlicherweise manchmal dazu, dass der Klassenaspekt in der Analyse irgendwie hinten runtergefallen ist und man sich auf, sage ich jetzt mal, verkürzte Analysen sozialer Diskriminierung konzentriert hat, die in sich auch wertvoll waren, aber dadurch, dass sie einen gewissen Bezug zu ökonomischen Verhältnissen und Klassengesellschaften verloren hat, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass man heute eben plötzlich manchmal das Gefühl hat, oh, ein bestimmter wichtiger Teil so linker Politik traditionell ist verloren gegangen, nämlich das genaue Hinschauen auf Verteilungsfragen, Einkommensverhältnisse, kurz gesagt Klassenfragen.
Du hast das jetzt schon darüber so ein bisschen angesprochen, dass es ja innerhalb der Linken sozusagen also in der Theorie auch bestimmte Fokusse quasi gibt, wie man auf die Gesellschaft blickt und dass es da auch immer sozusagen einen Widerstreit gab, von welchem Standpunkt aus man das jetzt macht. Und da sind wir dabei, bestimmte sozusagen Einwände auch abzuklopfen, wenn es darum geht, man spricht über Klasse und Klassengesellschaft. Ich habe neulich ein Gespräch mit Thomas Seibert geführt. Das ist jemand, der hier in Deutschland so zu diesem Radikalreformismus Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehört. Und mit dem habe ich eigentlich über die Geschichte und die Folgen der 68er-Bewegung gesprochen. Und wir sind dann aber auch auf die Kämpfe seit den 80er-Jahren zu sprechen gekommen und insbesondere auch auf die migrantischen Kämpfe, die seit dieser Zeit geführt worden sind. Und von diesem Ausgangspunkt hat sich Thomas Seibert eben auch zu dieser neuerdings Rückwendung zur Klasse geäußert. Ich würde einfach mal kurz den Thomas Seibert zu Wort kommen lassen.
Wie wir heute den Kampf gegen ein höllisches Migrationsregime führen müssen, dass wir diese Frage überhaupt stellen können, verdankt sich den Kämpfen der letzten Jahrzehnte. Und vor dieser Herausforderung, auf die ich jetzt so wenig eine Antwort habe wie andere, wie man es tatsächlich macht, vor dieser Herausforderung versagt man vollständig, wenn man jetzt sagt, Ökologie, Feminismus, Antirassismus, das ist alles identitätspolitischer Quatsch. Wir gehen jetzt zurück zu den Hardcore-Fragestellungen und die haben mit der Klasse zu tun. Dann hat man schon vollkommen versagt vor den Fragestellungen.
Ja, soweit Thomas Seibert, um das nochmal als Frage an dich, Gabriel, weiterzugeben. Wie würdest du das denn sehen? Also jetzt Thomas Seibert hat ja sozusagen quasi gesagt, ja, sozusagen die Rückwendung zur Klasse ist Quatsch, wenn man ja sozusagen damit migrantische Kämpfe, Fragen der Ökologie und Feminismus einfach zu Identitätsfragen erklärt und dann sozusagen stattdessen sich der Klasse zuwendet. Sind das denn Fragestellungen, die sich mit einer Rückwendung zur Klasse ausschließen?
Nein, das tun sie nicht. Also ich würde dem, das, was du jetzt da vorgespielt hast, das würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Und ich glaube, also das, was jetzt hier so als Debatte unter neuer Klassenpolitik läuft, glaube ich, versucht ja genau dem Rechnung zu tragen. Also ich glaube, das hat vielleicht auch, auf das wollte vielleicht der Thomas Seibert da verweisen in seinem Zitat, also im Zuge so dieser neu aufgekommenen Diskussion rund um die Klasse hat, jetzt etwas vereinfacht gesagt, haben sie ein bisschen so zwei Pole herauskristallisiert. Ich meine, es gibt da wohl tatsächlich einige Leute, die sich quasi jetzt historisch bestätigt fühlen, immer schon skeptisch waren, eben so dieser Vervielfältigung der linken Analyse, Begriffen wie Multitude, einen bestimmten eben auch Fokus auf Fragen von Unterdrückung und Diskriminierung, die jetzt die Leute nicht so zentral als Klassenfragen begriffen haben, und die fühlen sich jetzt quasi bestätigt und sagen, naja, wir haben es ja immer gesagt, Klasse ist eigentlich das Zentrale, das alles andere ist im schlimmsten Fall bürgerlich-liberal oder lenkt von den wesentlichen Fragen ab. So, das ist irgendwie das eine. Und der zweite Pol, habe ich ein bisschen so den Eindruck, so aufgrund der Existenz dieses ersten Pols kann man das Gefühl haben, dass alle Leute, die jetzt versuchen, doch nochmal so den Klassenbegriff auch ins Zentrum linker Politik zu rücken, dadurch genau diese Debatten, also rund um Rassismus, Sexismus, Ökologie, dass diese Debatten dadurch angegriffen werden. Und ich glaube, so dieser Begriff der neuen Klassenpolitik und diese Diskussionsreihe, die jetzt in der AK läuft, versucht eigentlich genau diese zwei Pole zu vermeiden, indem er sagt, nein, also der Klassenbegriff ist wichtig, also auch historisch gesehen, also wenn man das wirklich so aufrollt, ich meine, was ist das historische Versprechen der Linken? Das historische Versprechen der Linken ist es, eine klassenlose Gesellschaft zu erzeugen, eine Klassengesellschaft zu überwinden. Das heißt, es ist schon ein ganz wesentlicher Teil so linker Geschichte und der linker Politik, und es ist jetzt nicht nur aufgrund von Sentimentalität, dass man daran festhaltet. Also wenn man sich heute anschaut, was es verhindert, dass Menschen ein gutes Leben im Sinne von Zugang zu den materiellen Ressourcen, die man dazu benötigt, aber auch eine Partizipation in politischen Entscheidungsfindungen und so. Also was steht Menschen da entgegen? Ist das natürlich nach wie vor Klassengesellschaft. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich so, dass man diese Analysen und Kämpfe, die in den letzten, sage jetzt 20, 30, 40 Jahren dazu beigetragen haben, dass man das auch in einer, sogar Klassengesellschaft und auch Klassenkämpfe in einem komplexeren Rahmen sieht, dass man da natürlich nicht dahinter wieder zurückgehen kann. Also es gibt sozusagen keinen Widerspruch, hier auf der einen Seite Klassenkampf und auf der anderen Seite antirassistische, feministische und so weiter Kämpfe. Also das ist ja ein Komplex, der alle diese Kämpfe stärker macht. Also um das jetzt auch nochmal zu konkretisieren in Bezug auf Klassenkampf. Also es ist ja nicht nur so, dass es jetzt nicht stimmt, wie das vielleicht einmal so in Köpfen mancher Linker war, dass die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft alle anderen gesellschaftlichen Widersprüche oder Diskriminierungen auflösen würde. Aber was noch wichtiger scheint, ist ja das, also auch nach dem Prinzip des Teile und Herrsche. Also es liegt ja im Interesse auch der herrschenden Klasse, die Arbeiterklasse zu teilen, entlang ganz vieler Linien. Also jetzt ganz klassisch, also gegenwärtig natürlich mit ihren entlang so nationale Identität und so weiter. Das heißt, um effektiven Klassenkampf zu ermöglichen, um die Klasse zu einen, um jetzt diese Schlagworte zu verwenden, muss man sie natürlich dieser Widersprüche und Gegensätze annehmen, da analytische Antworten darauf finden, vor allen Dingen aber konkrete Antworten darauf finden. Also wie können sie Leute gemeinsam organisieren, wie können sie diese Probleme gleichzeitig angehen in einem Kampf gegen die herrschende Klasse. Und insofern gilt es natürlich, das, was da in den letzten Jahrzehnten auch in der Linken passiert ist, als Gewinn zu betrachten. Aber wie es halt so ist, man aktualisiert eben bestimmte Themen, man reagiert auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, und ich finde es durchaus wichtig unter den gegenwärtigen Bedingungen, dass man diesen Klassenbegriff als Teil dieses linken Kampfpuzzles doch nochmal stärker betont.
Ich hätte noch eine abschließende Frage an dich, weil wenn wir von einer Rückwendung zur Klasse sprechen oder sozusagen eine Aktualisierung von dem, was Klasse, was Klassenpolitik bedeuten könnte, dann passiert das ja in durchaus unterschiedlichen Teilen, Segmenten der Linken auch, und das ist nicht immer das Gleiche damit gemeint. Und mir fällt auf, dass zum Beispiel sowas Ähnliches auch mitschwingt, wenn zum Beispiel zurzeit davon die Rede ist, dass es auch einen neuen linken Populismus geben müsse, also dass man auf den erstarkenden Rechtspopulismus reagiert, indem man sozusagen einen linken Populismus stark macht. Und so wie ich das mitbekomme in den deutschen Debatten, ist bei dem linken Populismus, wenn davon die Rede ist, dann heißt das meistens die Linkspartei oder die Sozialdemokratische Partei. Die müssten quasi das Interesse der Arbeiter wieder sozusagen verstärkt auch formulieren. Das heißt, Rückwendung zur Klasse, das kann eben auch bedeuten Aktualisierung von sozialdemokratischer Parteipolitik quasi. Da würde mich interessieren, wie du das siehst, vor allen Dingen in dem Hinblick, dass du dich ja sozusagen auch mit Anarchismus und der Geschichte des Anarchismus auseinandergesetzt hast, wo ich vermute, das würde vielleicht auch so einer anarchistischen Tradition von Klassenkämpfen, die es vielleicht auch gibt, entgegenstehen.
Ja, also da muss ich mir jetzt vielleicht als etwas unorthodoxen Anarchisten outen. Also so, es stimmt natürlich, also ich habe mich schon mit Anarchismus viel auseinandergesetzt, habe da starke Sympathien und würde mich letzten Endes immer noch in diesem Umfeld so politisch verorten. Gleichzeitig ist für mich vor allen Dingen unter den gegenwärtigen Bedingungen eigentlich die vorrangige Frage, wie man eine starke, breite Linke aufstellen kann, die aus meiner Perspektive eben von also so außerparlamentarischen, autonomen, anarchistischen Kreisen durchaus auch ins parlamentarische Spektrum reinreicht. Also ich würde auch sagen, man muss hier anschauen, was sind unsere Ausgangspunkte für gegenwärtige Kämpfe. Wir leben in einem parlamentarischen System. Ich glaube, dass da bestimmte Gruppierungen, die parlamentarisch vertreten sind, mit einer wirklich kämpferischen, meinetwegen sagen wir einfach auch revolutionären oder zumindest sozialistischen Perspektive hilfreich sein können. Was die Sozialdemokratie betrifft, bin ich da tatsächlich etwas skeptisch, wobei sie das in unterschiedlichen Ländern auch nochmal anders darstellt. Gell? Also in Deutschland zum Beispiel, nachdem es ja die Linkspartei gibt, würde ich sagen, dass wenn man also nach diesen parlamentarischen Kräften, die so ein breites, radikaleres linkes Bündnis stützen können, sucht, würde man die wohl in der Linkspartei eher finden als in der SPD. In Österreich zum Beispiel, wo eine Linkspartei fehlt, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, wo es tatsächlich wohl in der SPÖ noch so bestimmte Gruppierungen gibt, die durchaus für so ein radikaleres, breiteres Projekt zu gewinnen wären. Und es hat ja da in Österreich seit ein paar Jahren auch den Versuch, mit dem sogenannten Aufbruch so ein Spektrum zu schaffen, das aus verschiedenen Gründen schwierig ist. Aber ich würde schon sagen, dass es letzten Endes, das glaube ich, ist für mich wirklich die entscheidende Herausforderung. Also gelingt ein breites, linkes, also auch radikales, betont antikapitalistisches Bündnis, das sowohl parlamentarische als auch außerparlamentarische Kräfte inkludiert, zu schaffen oder nicht. Inwiefern das dann populistisch ist oder nicht, das glaube ich ist ehrlich gesagt nochmal ein bisschen eine eigene Frage. Ich glaube, dass sich die Debatte rund um diesen Linkspopulismus ein bisschen verfahren hat in so rhetorischen Fragen, wo es dann oft mehr darum geht, was jetzt eigentlich die Definition von Populismus ist, und sie Leute mehr darüber streiten als über die eigentlichen politischen Aktions- und Organisierungsformen. Also ich selber zum Beispiel stehe dem Begriff nicht so negativ gegenüber, aber für mich bedeutet Populismus auch zum Beispiel nicht auf einen Begriff wie Volk oder so, also explizit oder auch implizit zu rekurrieren, sondern eher so im Sinne, wie das oft gesagt wird, also populäre Politik zu machen, also Politik, die auch breite Bevölkerungskreise anspricht, aufgrund der Themen, die man anspricht, aufgrund der Sprache, die man gebraucht, aufgrund der Art und Weise, wie man sie präsentiert und so weiter. Also ein gewisses Herauskommen aus doch recht marginalisierten Milieus, die, glaube ich, schon die gegenwärtige Linke stark prägen, also akademisch, subkulturell und so weiter. Also das, ob man das, wie gesagt, populistisch nennt oder nicht, ist mir persönlich völlig egal, aber das halte ich schon für eine Notwendigkeit.
Zur Frage der Bündnispolitik und der verschiedenen Populismen, die die Debatte gerade auch so ein bisschen prägen, finden sich übrigens auch einige Artikel in der aktuellen Programmzeitung von Radio Korax. Das ist quasi ein Hinweis an die Hörerinnen und Hörer in Halle, die sich die Programmzeitung bei Korax abholen können oder in den verschiedenen Auslageorten diese Zeitung finden. Da geht es nämlich auch sozusagen um die Debatten, die jetzt gerade auch im Wahlkampf aktuell werden. Das nur soweit als Hinweis. Ich habe hier mit Gabriel Kuhn gesprochen, sozusagen über neue Klassenpolitik und neue Klassenpolitik, das ist sozusagen ein Stichwort einer Debatte, die auch zurzeit geführt wird in der AK, also Analyse und Kritik, eine linke Monatszeitung. Soweit ich weiß, wird demnächst auch ein Artikel von dir erscheinen, ist das richtig?
Ja, also es kommt ein Artikel zu Redneck Revolt, das so eine neue Versuche sind in den USA, Klassenpolitik offensiver zu vertreten. Und dann soll ich im Rahmen dieser Reihe auch irgendwann was so zu der Frage des Internationalismus schreiben, die wir jetzt in dem Gespräch gar nicht aufgegriffen haben. Mhm. Aber ich glaube, so ganz genau konzipiert ist das noch nicht. Also ich werde in der einen oder anderen Form auch zu dieser Serie beitragen, ja.